Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen. 36 Jahre nach seinem ersten Erscheinen ist in Italien ein vergessenes Meisterwerk wiederentdeckt worden. Die Rede ist von Nicola Pugliese's einzigem Roman Malacqua, der nun auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Gleich mehr dazu. Den Vortritt lassen wir dem Grand Old Man der deutschen Nachkriegsliteratur, Martin Walser. Der mittlerweile 92-Jährige legt seit einigen Jahren in immer kürzeren Abständen Bücher vor, die man getrost als charakteristische Altersprosa bezeichnen kann. Und jedes Mal denkt man, das war jetzt wohl sein letztes Buch. Aber dann setzt Walser noch eins drauf. Heute erscheint im Hamburger Rowohlt Verlag sein Band Mädchenleben oder die Heiligsprechung mit der Gattungsbezeichnung Legende. Im Mittelpunkt ein junges Mädchen namens Sirte, die das Zeug zur Heiligen hat. Zumindest ist das die Meinung ihres Vaters Ludwig Zürn, eine Figur, die unter leicht abgewandeltem Namen auch schon in anderen Walser-Romanen ihren Auftritt hatte. Wie überhaupt der Band Mädchenleben auf frühe Aufzeichnungen zurückgreift und dabei Fantasieszenarien zwischen erotischer Verzückung und religiöser Erweckung entwirft. Helmut Böttiger hat sich mit diesem jüngsten Text aus Martin Walsers Alterswerk beschäftigt.
Schon Goethe wusste es und deshalb ist der späte Martin Walser in seiner Beschäftigung mit Goethe auch schon längst über sich hinausgewachsen. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Man findet in Walsers Werk unzählige Spuren dieser Erkenntnis und sie sind in seinen letzten Büchern immer unübersehbarer geworden. Doch sie reichen bis in die Frühzeit zurück. Man kann sie bis in die allerersten Verästelungen hineinverfolgen. Das Bändchen mit dem Titel Mädchenleben, das der 92-jährige Autor in diesen Tagen vorlegt, zieht einen großen Bogen zu seinen Tagebüchern aus den Jahren 1951 bis 1962. Schon hier tauchen Skizzen zur Figur eines besonderen Mädchens auf, das sich seiner Umwelt entzieht und in andere Sphären hinüberzugleiten scheint. Und diese Skizzen hat er jetzt wieder aufgenommen und zu einem assoziativen, fragmentarischen Bändchen ausgeweitet. Jene frühen veröffentlichten Tagebücher Walsers fallen dadurch auf, dass vom privaten, alltäglichen Leben kaum die Rede ist. Es geht um den Stoff zum Schreiben, um diverse literarische Anläufe. Das Leben scheint sich im Idealfall fast vollständig im literarischen Prozess aufzulösen, in fiktiven Situationen, Dialogen und Personenbeschreibungen. Diese obsessive Schreibhaltung lässt sich bei Walser in all den vielen und höchst unterschiedlichen Phasen seines literarischen Lebens beobachten. Durch das schriftliche Festhalten und Durchdringen eines Moments scheint so etwas wie Transzendenz möglich zu sein, ein Aufgehobensein in etwas Höherem. Das Leben wird auf diese Weise wie fieberhaft ausgekostet. Anfang der 60er Jahre entwarf sich Walser auf diese Weise eines seiner alter Egos, den Immobilienmakler Gottlieb Zürn, aus dem sich aber zusehends auch ein Philosoph und Privatgelehrter herausschälte. Er tritt in Romanen wie Das Schwanenhaus und Jagd hervor und in neuerer Zeit hat ihn Walser in einem seiner diversen, verzweifelt lebenshungrigen und lebensgierigen Altersromane noch einmal auftreten lassen, mit dem bezeichnenden, existenziell ironischen Titel Der Augenblick der Liebe. Dieser Zürn hatte in den ersten Tagebuchskizzen auch eine Tochter, deren Konturen Walser im Folgenden nicht weiter geschärft hat. Diese Tochter jedoch steht jetzt im Mittelpunkt einer Legende, wie es im Untertitel heißt. Ursprünglich hörte sie auf den Namen Gerlinde, wie es der Atmosphäre der 50er Jahre entsprach. Aber auf ihren vehement vorgebrachten Wunsch hin wird sie jetzt nur noch Sirte genannt. Und diese Sirte wird zu einer Phantasmagorie des walserschen Zugriffs auf die Welt an sich, vor allem in ihren eigenen Tagebuchtexten, die immer mal wieder zitiert werden.
Sie, die mich anschauen, können sich kein Urteil erlauben über mich. Meine Augen, mein Mund, darauf kam es mir an. So schön und so verschwiegen. Geben Sie zu, wer sich so ins Schöne verschließt, der hat etwas mitgemacht. Die zeitgenössische Kränkung, die habe ich als Schönheitsschild gemalt. Die übliche zeitgenössische Kränkung. Die Anmaßung derer, die das Sagen haben.
Es geht hier natürlich um eine Projektion und der Autor macht auch gar keinen Hehl daraus. Der Schriftsteller schlüpft in die Weltsicht eines pubertierenden Mädchens, weil hier ein Absolutheitsanspruch ausgedrückt wird, der zwangsläufig zurückgewiesen werden muss. Diese zeitgenössische Kränkung erlebt der Schriftsteller genauso wie das Mädchen. Das Ungenügen an der Welt teilen beide. Die Kritiker und die Mitmenschen sind in dieser Perspektive dasselbe. Sirte unterzeichnet deshalb auf Zetteln, die im Buch verstreut wiedergegeben werden und gegen Ende immer mehr zunehmen, ganz konsequent als die Künstlerin. Sie reflektiert so über Kunst, dass man die Stimme Martin Walzers problemlos dahinter erkennen kann.
Ich hatte nur das Malen. Ich habe mich so schön gemalt, dass keiner mehr mir zu nahe kommen kann. Allerdings, durch diese Abstandsgewinnung gestehe ich alles, was ich doch eben durch diese Abstandsgewinnung verbergen will. Aber anders als der größte mögliche Widerspruch zu sich selbst, ist Kunst nicht denkbar.
Das Mädchen ist zwar noch sehr jung und arbeitet noch angestrengt an dem Verhältnis zwischen sich und der Welt, aber das macht nichts. Denn die gesamte Szenerie ist in ein ganz bestimmtes Licht getaucht, das sie entrückt und auch vom landläufigen Realismus entfernt. Walzers Text hat mit einer Abbildung von Wirklichkeit nicht im geringsten Sinn etwas zu tun. Er ist aber zweifellos die Abbildung einer inneren Wirklichkeit, ein Traumgebilde, und nur als solches ist die Personenkonstellation erkennbar. Sirte lebt noch bei ihren Eltern. Vater Zürn wird dabei ironisch-sarkastisch als die frühe Figur Martin Walzers vorgeführt und entlarvt. Das Entscheidende ist jedoch der Untermieter mit dem Namen Anton Schweiger, der schon wegen dieses Namens im Raum der Literatur anzusiedeln ist. Er ist der Erzähler dieses kleinen Buches, doch wir erfahren von ihm fast nichts, außer dass er dem Mädchen Sirte auf eine geheimnisvolle Weise verfallen ist und von ihr ab und zu Zettel zugesteckt bekommt, die er mit einer gewissen Verzückung wiedergibt. Es handelt sich also um ein literarisches Spiel, das Walzer mit sich selber treibt. Der Untermieter und Erzähler Anton Schweiger ist ein Untermieter des Lebens schlechthin. Und er spricht vom traumhaft grotesken Leben der Familie Zürn und ihrer Umgebung. Surreale und komische Szenen ereignen sich wie auf einer Theaterbühne. Das Mädchen Sirte, das sich eine eigene bizarre Lebenswelt schafft und zum Beispiel einen Rabenvogel herbeilockt, dressiert und zum Sprechen bringt, erlebt mit der Zeit ungeahnte religiös-ekstatische Momente. Schon zu Beginn sagt Vater Zürn zu seinem Untermieter Schweiger, dass Sirte heilig gesprochen werden müsste. Und der Text Schweigers ist denn auch diese Heiligsprechung Sirtes. Er kulminiert in einer nahezu biblisch anmutenden Szene. Sirte trifft auf einer Parkbank eine Frau an, von der sie auf seltsame Weise angezogen wird. Sie folgt ihr und stellt fest, dass diese Frau von ihrem brutalen Alkoholiker-Ehemann ständig geschlagen wird. Voller Erbarmen stellt sich Sirte dann selbst zur Verfügung, lässt sich eine Zeit lang anstelle der Frau von deren Ehemann schlagen, bis dieser plötzlich reumütig wird und eine Bekehrung erfährt. Walzer wäre nicht Walzer, wenn diese religiöse Dimension nicht untrennbar mit einer erotischen und einer literarischen zusammenfallen würde. Wie schon in seinen letzten Büchern finden sich auch in Mädchenleben auf vielen Seiten kurze, einfache Notate, die wie Aphorismen wirken, letztlich aber keine sind. Banales, kitschiges, satirisches, philosophisches und Altmännerfantastisches stehen hier direkt nebeneinander. Zusehends verbunden durch religiöse Fragen, ab und zu mischt sich auch ein kindlich gereimter Vierzeiler darunter. Es sind Zettel, die Sirte dem Untermieter des Hauses feierlich überreicht, mit Sätzen wie zum Beispiel:
Der Schmerz ist ein Schrank, in den ich gesperrt bin. Der Inbegriff der Gottheit ist die Nichtansprechbarkeit. Jeder Tänzer hinkt, wenn er nicht tanzt.
Dazwischen findet sich aber auch ein Notat, das den Schreibimpuls Walzers wie selbstironisch zu konterkarieren scheint.
Jetzt frage ich mich, was ich anhabe. Schwarzer Lederrock, schwarze Strümpfe, graue matte Bluse, Seide.
Mädchenleben, das ist also ein weiteres Zeugnis des sich nach Leben und Liebe verzehrenden Schriftstellers Martin Walser, der zwischen Trivialem und Höchstem nicht mehr zu unterscheiden braucht und der Kategorien wie Peinlichkeit oder Scham längst hinter sich gelassen hat. Manisch und rauschhaft notiert er Sätze, um die Welt festzuhalten, und er stellt sie in einen zwischen Traum und Wirklichkeit umherschweifenden, formalen Zusammenhang, der sich gar nicht mehr den Anschein gibt, artistisch beglaubigt sein zu müssen.
Helmut Böttigers Gedanken zu Martin Walsers jüngstem Band Mädchenleben oder Heiligsprechung, Legende, jetzt erschienen im Hamburger Rowohlt Verlag zum Preis von 20 Euro. Das Buch hat 90 Seiten. Und jetzt zu Nicolas Pugliese. Den Namen haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Und das ist auch kein Wunder, denn der Mann, 1944 in Mailand geboren, hat zu Lebzeiten nur ein einziges Buch geschrieben, das nach jahrzehntelangem Vergessen erst 2013, ein Jahr nach dem Tod des Autors, wieder neu in Italien veröffentlicht wurde. Der Roman trägt den Titel Malacqua, was übersetzt eigentlich schlechtes Wasser bedeutet. Man könnte aber auch sagen schlechtes Wetter. Denn Pugliese lässt hier seine Wahlheimat Neapel in einem tagelangen Regen versinken, so wie gerade in Venedig geschehen. Jetzt liegt Pugliese's Roman Malacqua auch in deutscher Übersetzung vor und unsere Kritikerin Dorothea Diekmann stellt das kleine Meisterwerk vor.
Zumindest für Nicht-Neapolitaner steht die Stadt Neapel für Licht, Lärm und buntes Leben unter einer mal heiteren, mal unbarmherzigen Sonne. Nicht so bei Nicolas Pugliese, dem gebürtigen Mailänder, der Jahrzehnte seines Lebens als Journalist in der Stadt am Vesuv verbrachte. In seinem Roman Malacqua, einer Wortschöpfung für schlechtes Wasser, herrscht die Farbe Grau. Grau sind die Luft, das Meer und der Asphalt, die Wolken am Himmel und die Gemüter der Stadtbewohner. Denn es vergehen, wie der Untertitel verrät, 4 Tage Regen über Neapel in Erwartung, dass etwas Außergewöhnliches geschieht. Die fahle Düsternis, die klamme Atmosphäre teilen sich dem Leser Seite für Seite mit, als würde ihn der Text selbst in einen schweren, feuchten Mantel hüllen.
Wer die Augen hob, sah diesen Regenschleier über der Stadt, der sich bewegte und immer weiter fiel. Und selbst die Gedanken waren nass und gestreift und zutiefst gezeichnet von diesem feinen, vertikalen Regen, der in Wasserfäden, die sich verwirrten, fiel und weiter fiel und sich mit dem bereits gefallenen Regenwasser vermischte und mit dem, das noch fallen würde.
In 4 Kapiteln schildert Nicolas Pugliese die 4 unerbittlich nassen Oktobertage. An der Via Tasso stürzt ein Gebäude ein und in der Via Agnello Falcone, wie im Jahr 1969 tatsächlich geschehen, ein ganzer Straßenabschnitt. Aber bei solch realistischen Geschehnissen bleibt es nicht. Stimmen dringen aus einem leeren Saal der Festung Castel Nuovo, leere Münzen singen Lieder und die Neapolitaner erinnern sich, wie eines vergangenen Tages das Meer bis hoch in die Stadt anstieg. Italo Calvino, seinerzeit Lektor des Einaudi Verlages, nahm den Roman des unbekannten Autors im Jahr 1977 in eine neue Reihe auf. Doch das Buch, von der Kritik weitgehend ignoriert, verschwand unter dubiosen Umständen bald vom Markt. Pugliese selbst, der danach nur noch einen späten Erzählungsband veröffentlichte, wollte nichts von einem Neudruck wissen. Laut seiner Familie verfügte er jedoch kurz vor seinem Tod 2012, der Roman möge wieder erscheinen. Schon im Jahr darauf veröffentlichte Pugliese's Freund, der Verleger Tullio Pironti, Malacqua posthum und verkaufte die Rechte der Übersetzung in 6 Sprachen. So kommt es endlich zur Verbreitung eines zu Unrecht vergessenen Werks. Malacqua ist ein Roman ohne Entwicklung und ohne Hauptfigur. Aus einem Chor von Stadtbewohnern sticht die Stimme von Carlo Andreoli hervor, Journalist wie der Verfasser. Ein wendiger Erzähler schlägt sich durch das Stimmengewirr. Mal spricht er als Teil der betroffenen Einwohnerschaft, dann wieder als konventioneller Chronist. Wenn er eine der vielen Figuren einführt, die das Buch und die Stadt bevölkern, schlüpft er in ihre Haut, was ihn nicht hindert, sie zugleich direkt anzusprechen. Da ist etwa der Karabiniere Vincenzo della Valletta, der zur Bewachung des Castel Nuovo abkommandiert wird und innerlich am Sinn der Maßnahme zweifelt. Plötzlich wird ihm vom Erzähler der Kopf gewaschen.
Della Valletta, Vincenzo, deine Zeit ist vorbei. Sie ist gegangen. Gegangen für immer. Dir bleibt nur die Uniform, respektiere sie und scheiß drauf, schieb deinen Dienst unter dem strömenden Regen und so weiter und so weiter.
Mit bösem Vergnügen schildert Pugliese die nervöse Spannung, die die Stadt unter der nasskalten Depression heimsucht, die Ängste und Wünsche der kleinen Leute, die Hilflosigkeit der Ordnungskräfte und der Administration. Wie in einer bürokratischen Prozedur werden sämtliche Personen zuerst mit dem Nachnamen, dann mit dem Vornamen benannt. Die Anwaltsgehilfin, der Gemüsehändler, der Pförtner oder der Lyriker, der vor einem fast leeren Saal ausgerechnet Gedichte auf seine Liebe zu Neapel vorträgt. Sie alle warten auf ein erlösendes Ereignis, sei es Befreiung, sei es Apokalypse, eine Erwartung, die der Erzähler mit ironischem Pathos beschreibt.
In der Luft und in den Netzen der Abwasserkanäle lag diese seltsame Mischung von Tod und Zukunft, von schmerzlichem Bewusstsein und Hoffnung. Welch eine Intensität bekommt das Leben im Angesicht des Todes? Es erweitert sein Bewusstsein und rebelliert. Denn es ist sinnlos, weiter um den heißen Brei herumzureden. Es ist absolut sinnlos. Wir warten hier alle darauf, dass etwas geschieht.
Am Morgen des vierten Tages lässt er sein alter Ego Carlo Andreoli in einem langen Finale die Varianten des Endes durchdeklinieren, während er sich vor dem Spiegel rasiert. In Visionen von Verwandlung, Vernichtung und Erleuchtung fantasiert er von der Rückeroberung der Stadt durch die Natur und erträumt sich schließlich einen fünften Tag, an dem früh die Sonne aufgeht, das Leben in die Stadt zurückkehrt und sich die drängende Frage nach dem Bevorstehenden in nichts auflöst. Pugliese selbst hat angemerkt, dass sich die Schlussszene an den Beginn des Ulysses anlehnt. Der Essayist und Kritiker Giuseppe Pesce hat noch zu Pugliese's Lebzeiten weitere Verwandtschaften herausgearbeitet, etwa zu den großen Zeitgenossen Carlo Emilio Gadda und Anna Maria Ortese, die die traditionelle Romanform ins Parodistische oder Fantastische wendeten. Kurz, es ist ein Glücksfall, dass dieses in den Worten von Pesce kleine, zeitlose Meisterwerk von dem Verlag Launenweber in seine Reihe Italica aufgenommen wurde. Mit der Einschränkung, dass der Übersetzerin Barbara Pumhösel die Kühnheiten des eigenwilligen Textes offenbar nicht gefallen haben. Wortwiederholungen, eines von Pugliese's herausragenden Stilmitteln, werden durch gefällige Variationen unkenntlich gemacht oder ganz getilgt. Fehlende Artikel, ebenfalls ein Markenzeichen des Romans, werden dagegen eingefügt. Starke Bilder, bisweilen durch ein erläuterndes Wie zu zahmen Vergleichen herabgestuft. So wird etwa ein Kopf, der flieht und auf Zehenspitzen zurückkehrt, zu einem Kopf, der sich wie auf der Flucht bewegt und wie auf Zehenspitzen zurückkehrt. Den hiesigen Lesern wird damit ein gut Teil der Irritationen vorenthalten, die den Genuss dieses Solitärs ausmachen. Das ist umso trauriger, als sich der Autor selbst gegenüber Calvino mit den Worten »entweder so oder gar nicht« jede Änderung verbeten hatte. Denn Nicola Pugliese will mit seiner Sprache die abgenutzten Gewohnheiten durchbrechen, um zu den Stimmen des Untergrunds vorzudringen.
Wie sollte man schließlich von der Angst erzählen, die missgebildet klettert und ächzt und stöhnt, um eine unheimliche, nicht eindeutige Vorahnung auszudrücken, die verstümmelte Dekorationen mit hinunterzieht in das Abwasser der Angst?
Malacqua von Nicola Pugliese, vorgestellt von Dorothea Diekmann. Das Buch ist in der Übersetzung aus dem Italienischen von Barbara Pumhösel im Kölner Launenweber Verlag erschienen. 232 Seiten, 24 Euro. Uns erreicht die Meldung, dass das Pen-Zentrum Deutschland den türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan zum Ehrenmitglied ernannt hat und der Börsenverein des deutschen Buchhandels ihm am 25. November den Geschwister-Scholl-Preis verleiht. Das kommt jetzt natürlich nicht zufällig, denn der 1950 geborene Altan, einer der bekanntesten intellektuellen und kritischen Stimmen in der Türkei, wurde 2016 mit fadenscheiniger Begründung ins Gefängnis geworfen, dann vor kurzem freigelassen und 8 Tage später erneut inhaftiert. Im Büchermarkt hatten wir 2018 über Altans Gefängnisbericht »Ich werde die Welt nie wiedersehen« gesprochen. Die türkische Justizwillkür ist einzig politisch motiviert, sie steht im Widerspruch zu jeglicher Rechtsstaatlichkeit, so das Pen-Zentrum Deutschland heute in seiner öffentlichen Stellungnahme. Soweit der Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Lennart Pyritz. Da wird es um die australischen Buschfeuer und ihre Ursachen gehen. Und von Ihnen verabschiedet sich jetzt Angela Gutzeit.